Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast. Heute werden wir dieses Nice to Meet You wieder ausleben. Wir haben zum einen einen Gast und zum anderen haben wir sehr, sehr viel über Fleisch gesprochen. Fleisch rund um die Welt. Ich habe Begrifflichkeiten gehört, die ich noch nie vorher gehört habe.
Vor allem, ja, absolut. Und vor allem ist es auch so, ich habe Dinge gehört, die man essen kann, die wohl sehr, sehr lecker sind, die mir vorher so noch nicht bewusst waren. Also zum Beispiel reden wir darüber, wie Schlange schmeckt, ja, oder eine hauchdünn aufgeschnittene Ochsenzunge. Also es wird sehr, sehr kulinarisch, ja. Und sehr, sehr spannend. Und es geht vor allem um die ganze Welt kulinarisch.
Genau. Also, was soll ich sagen? Wir sprechen darüber, wie Qualle schmeckt. Leute, bleibt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören.
Soll ich einsteigen?
Steig mal ein.
Wir sind doch schon längst dabei. Also Hannes, ich weiß nicht, ob du auf die Uhr, aber wir sind doch schon längst im Podcast. Da läuft doch schon die ganze Zeit. Viele Autofahrer, die ihn jetzt hören, fragen sich auch, ja, wann geht's denn los?
Ja, es geht schon los. Ich habe meinen Einsatz schon wieder verpasst.
Ja.
Und vielleicht habt ihr es auch schon rausgehört. Ich habe es wahrscheinlich auch im Intro schon erwähnt. Oder Alex, neben uns sitzt kein anderer als Kai Ebel. Es ist unfassbar.
Herzlich willkommen.
Ja. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf, aber ich finde gut, dass ich als Autofahrer bezeichnet werde. Sind wir nicht alle ein bisschen Autofahrer?
Nein, nicht. Ich meine nicht dich, sondern ich meine unsere Zuhörer.
Ist schon klar.
Ja, okay. Ja.
Aber danke für die Erklärung.
Ja, gar kein Problem.
Manchmal stehe ich halt auf dem Schlauch, ja.
Die meisten Menschen werden dich von der Formel 1 kennen. Und jetzt, was mich interessiert, bist du selber jemals Formel 1 Auto gefahren? Also durftest du auch mal darin rumfahren oder hast du dich ausschließlich um die Moderation gekümmert und um die Belange anderer?
Vorschlag A ist richtig. Ich habe tatsächlich schon Formel 1 gefahren, allerdings habe ich nicht am Rennbetrieb teilgenommen, sondern selber mal so einen Formel 1 Lehrgang quasi mitgemacht. Das hieß dann Formel 1 für jedermann, damals auf dem Lausitzring, weiß ich noch wie heute. Und ich fand das hochinteressant. Man wird dann ausgebildet. Erstmal fährt man in einem kleineren Formelauto. In dem Fall war es bei mir ein Formel 3. Und bin dann hinterher auf ein Formel 1 umgestiegen. Und das enorm Interessante ist daran einfach die Verzögerung und auch die Beschleunigung. Man klebt halt auf dem Asphalt. Das ist auch hochinteressant. Also man muss es mal gemacht haben, um zu verstehen, was diese Irren da alle wirklich anstellen. Bin auch mal in einem sogenannten Formel BMW damals gesessen, habe auch da so einen kleinen Kurs gemacht.
Formel BMW?
Ja, das ist noch eine kleinere Klasse. Die haben 160 PS. Aber das reicht dann schon, wenn man mit den Autos fährt. Da muss man sich dermaßen drauf konzentrieren, alles richtig zu machen. Einlenkpunkt, Bremspunkt. Damals noch vernünftig schalten. Heutzutage geht ja alles am Lenker. Damals mit den alten Autos war das noch nicht so. Also verdammt viel Arbeit und deswegen Chapeau für all das, was diese Helden da mit ihren erdgebundenen Raketen alles so machen.
Ja, krass. Ich glaube auch, also ich meine, ich selber fahre einen Automatikwagen. Ich kümmere mich nun gar nicht ums Schalten. Der hat natürlich Schaltwippen, aber ich bin ganz ehrlich, ich nutze sie nie. Ich nutze nie Schaltwippen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist auch so. Also Rennfahren generell, habt auch meinen tiefsten Respekt. Go-Kart wollte ich gerade sagen, bin ich schon gefahren. Hier, auf der Kartbahn. Das finde ich auch schon anstrengend.
Also mein Traum ist es ja immer noch, irgendwann mal auf der Rennstrecke auch zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann man noch machen.
Ja, das Problem ist die Zeit. Und wir haben auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, wir haben mit einem Kooperationspartner von uns, haben wir so eine Wette mal am Laufen gehabt, ich weiß gar nicht. Da haben wir drum gewettet, ja. dass wir, wenn wir die gewinnen, es ging um Videovorschläge, also was wir quasi abdrehen und wer hinterher quasi recht hatte, welche Videos die meisten Views haben, der hat quasi was gewonnen. Also entweder hätten die, glaube ich, gewonnen, dass wir bei denen in einer Firma grillen und wir haben gesagt, wir wollen mal auf der Rennstrecke ein paar Reifen abfahren.
Stimmt, ja, ich glaube, wir dürfen da noch nicht, also ich glaube, wir haben es jetzt angesprochen, aber es geht halt logistisch nicht.
Ja, ja.
Aber ich kann es nur empfehlen, weil nochmal, zum einen hilft es für die eigene Fahrsicherheit im täglichen Gebrauch und man sieht auch mal eben den Unterschied, wenn man das mit einem Profi macht, mit einem richtigen Instructor, man sieht, was in so einem Auto alles möglich ist. Und dann kann man auch so den Möchtegern-Rennfahrer in sich selbst mal so ein bisschen rauslassen.
Geil. Wie bist du denn damals überhaupt dazu gekommen, zur Formel 1 und zum Fernsehen?
Ja, ist eine relativ einfache Geschichte. Fangen wir mal mit der Formel 1 an oder chronologisch wäre dann im Fernsehen. Versuche ich schnell zu erzählen. Ich wollte immer zum Fernsehen, war immer ein Traum von mir. Allerdings habe ich immer überlegt, würde gerne mal Showmaster werden. Das hat mich interessiert. Auf der anderen Seite war ich ein riesen Sportfan. Und wenn man dann die Schnittmenge nimmt, Sport und Fernsehen und sieht, wo ich gelandet bin, dann war das schon zielgerecht. Also ich habe es immer gewollt und immer darauf hingearbeitet und deswegen dann auch über Zeitungspraktikum, Fernsehpraktikum dann auch zu RTL gekommen. Also im Prinzip zielgerichtet, aber ohne Beziehung, sondern tatsächlich hart gekämpft und gearbeitet, im richtigen Moment angerufen und dann irgendwann da gelandet. Formel 1 war dann eher wie die Kuh zum Ei, weil wir haben ja damals bei RTL, ich weiß nicht, die Älteren wissen es sicher noch, obwohl die Älteren hören ja wahrscheinlich gar nicht zu.
Na doch.
Gab es die Sendung Anpfiff, das war eine Fußballsendung, da haben wir Bundesliga-Fußball live übertragen, Zusammenfassung der Spiele, da war ich auch tätig. Jeder von uns war Fußballfan und dann gingen die Rechte verloren. Da gab es ein Problem bei uns bei RTL. Was machen wir denn jetzt an Sport? Dann gab es zum einen die Idee, die mir sehr entgegenkam, weil ich sehr mit dem Boxsport sozusagen verhaftet bin. Hat mein damaliger Chef gesagt, guck doch mal, ist da irgendwas los im Boxsport, kann man was machen? Ich sage, ja, gibt es einen, der heißt Henry Maske, der ist gerade Profi geworden, hätte das Zeug als Saubermann im Ring mal ganz was Großes zu reißen. Geschichte ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, wer nicht, einfach mal googeln. Und dann haben wir die Nummer gemacht, dann sagt er, ja, pass mal auf, du kümmerst dich bei uns weiterhin ums Boxen, aber das sind ja maximal 4 Kämpfe im Jahr. Ja, damit bist du nicht ausgelastet, aber wir haben ja noch die Rechte an dieser Formel 1, an dieser Rennserie. Nur, das war damals eine eigene Redaktion, es war eine sogenannte Autoredaktion. Da sagte mein Chef, die holen wir rein in den Sport und dann kümmere dich doch mal darum. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was soll ich denn da? Ich habe doch kein Benzin im Blut, ich war nie an der Nordschleife, was soll ich denn da bloß machen? Da sagte er, mein Gott, guckst dir doch erst mal an, vielleicht fällt dir da irgendwas zu ein. Und dann bin ich tatsächlich 1992 zum Barcelona Grand Prix nach Spanien. Hab relativ schnell überrissen, das ist ein mega großes Feld, das hatte was von Olympischen Spielen, von Weltmeisterschaften, allerdings das Ganze alle 14 Tage als Wanderzirkus und da habe ich sofort gerafft, da kannst du eine ganze Menge machen, weil es geht ja gar nicht mehr um das Fachliche, sondern das, was drumherum passiert, das war Big Business, das war Hightech, das war Sport, das war Showbiz, das war alles auf einmal, also Sex and Drugs and Rock'n'Roll, das zusammengefasst in 2 Stunden am Sonntagnachmittag, gut verdaulich und da habe ich gedacht, das ist es. Ja, und gedacht, das machst du mal ein Jahr, du kannst auch noch die Welt sehen dadurch, lernst vielleicht noch ein paar Sprachen, lernst viel über Business und viele Länder kennen und das wollte ich dann machen so ein Jahr lang und dann sind es 30 Jahre geworden.
Okay. Ja. Verrückt. Also ich sag mal, von einem auf 30 Jahre ist sportlich.
Leicht erhöht. Ja.
Wie oft warst du denn dann überhaupt zu Hause, weil man ist ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs in der Saison dann, ne?
Ja, gute Frage. Zu Hause, was war das nochmal? Ja. Nein, tatsächlich habe ich dann zu Hause eher intensiv gelebt, aber auch immer kürzer, kann man sich ja vorstellen. Es fing an mit 16 Rennen pro Jahr, am Ende waren es bis zu 23 Rennen pro Jahr. Dass man da viel weg ist, zwischendurch gab es auch nochmal Testfahrten oder eben die Boxkämpfe oder Redaktionssitzungen. Also ich habe schon sehr viel aus dem Koffer gelebt, kenne mich in Hotels relativ gut aus. Und wenn man dann per Namen schon an den Flughäfen begrüßt wird, weiß man auch, dass man irgendwas verkehrt gemacht hat. Aber im Endeffekt sage ich, die Zeit hat sich gelohnt, aber dafür habe ich zu Hause dann eben auch sehr intensiv die Tage genossen und auch gewusst, was es heißt, mal eine Woche zu Hause zu sein oder zwei, sich einfach nur um die Family zu kümmern.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja tendenziell, wie du gerade gesagt hast, auf einen Sonntag 2 Stunden leicht verdaulich. Für einen Fernsehzuschauer, ja, 2 Stunden Arbeit, aber du bist ja wahrscheinlich dann auch schon, wann reist man an? Donnerstags, mittwochs, freitags und wann reist man ab zum nächsten? Also da ist doch wahrscheinlich auch viel länger vor Ort, als es
für Zuschauer kommt immer ganz drauf an, welcher Grand Prix das jetzt ist, ob er in der Nähe ist, ob er weiter weg ist, ob man sich ein bisschen noch eingewöhnen muss an die Zeitzone. Ein Übersee-Grand Prix fliegt man in der Regel einen Tag eher, da fliegt man schon dienstags hin. Oder wenn es Anfang der Saison ist und es viele PR-Termine gibt, wie Australien, ist man ja auch ein bisschen länger, sitzt man da, ist nicht so um die Ecke. Da sind wir dann auch gerne schon mal sonntagabends geflogen, damit man dann überhaupt Dienstagmorgen da ist. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Da muss man sich einen Tag eingewöhnen. Ist was anderes, als wenn man mit dem Auto vielleicht nach Spa fährt in Belgien und abends wieder zu Hause schläft, wenn man wie ich in Mönchengladbach wohnt. Das geht dann alles. Ne? Also das kommt wirklich drauf an. aber in der Regel, in den früheren Jahren habe ich immer ab Donnerstag schon an der Rennstrecke gearbeitet und jetzt später als Freelancer bin ich oft auch erst dann freitags an die Strecke gegangen, aber in der Regel waren schon auch immer donnerstags Pressetermine, die ich dann auch schon belegt habe und oft war es dann so, Sonntag, das Rennen war vorbei, dann hat man geguckt, geht's abends noch nach Hause und sonst eben am nächsten Morgen relativ früh, weil man dann auch, wie gesagt, zwischendurch wenigstens ein paar Tage zu Hause verbringen wollte.
Ja, auf jeden Fall, ist wichtig. Wahnsinn.
Und jetzt hast du ja ein neues Projekt, ne? Also deswegen sind wir ja auch so ein bisschen zusammengekommen, ne? Du bist sehr, sehr aktiv, wie wir auch, auf YouTube aktuell, ne? Wie ist denn das dazu gekommen und was machst du da?
Ja, wir haben den Kanal Highlights haben wir sozusagen gegründet, wie die Highlights, nur eben als mit meinem Namen vorne dran, als Highlights. Und ja, wie bin ich darauf gekommen? Also eigentlich habe ich immer gedacht, ich möchte auch so ein bisschen mein eigener Programmdirektor sein. Und dann habe ich einen Bekannten, Kollegen, mittlerweile Freund getroffen, der sich da sehr gut auskannte in der digitalen Welt und ich kam ja aus der analogen Welt. Und er sagte, Mensch, sollen wir da nicht zusammen was auf die Beine stellen? Das war der Pascal Walterfang. Und mit dem habe ich dann zusammen das so ein bisschen spielerisch aufgebaut und habe ich festgestellt, es ist wirklich eine ganz andere Welt, eine andere Ansprache, eine andere Technik, aber ich kann meine Expertise aus dem Fernsehen mit rüberbringen und er brachte seine digitale Expertise mit ein und da haben wir uns irgendwie in der Mitte getroffen und da jetzt, glaube ich, was drauf gemacht, dass man in Fernsehqualität auch YouTube machen kann, weil, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, es gibt ja immer noch viele, die machen YouTube, indem sie sich das eigene Handy vor die Nase halten. Und ich finde, das sollte mehr sein, dass man da auch professioneller arbeiten kann. Und ich glaube, dass es auch nicht sein muss, dass man bei YouTube die deutsche Sprache vergewaltigt, sondern man kann sich auch vernünftig ausdrücken und Hochdeutsch sprechen. Und das versuche ich halt auch. Den rheinischen Dialekt kann ich nicht immer unterdrücken, aber ich versuche zumindest, dass man in verständlichen Sätzen das macht und nicht so, ey, yo, Leute, hier bin ich wieder, jetzt machen wir ein bisschen hier YouTube, ey. Also das war mir dann doch zu wenig und deswegen versuche ich das Ganze so ein bisschen mit ebelschem Humor zu würzen, das, was so dazu gehört und Themen, das können alle sein, aber in erster Linie stecken mich die Menschen weiterhin logischerweise in die Rennsport-Auto-Schublade und da möchte ich auch gar nicht unbedingt raus, aber das Ganze auch ergänzen und deswegen auch zeigen, dass ich mich anderswo auskenne, deswegen besuche ich andere Menschen, gucke, was die so machen, wie ihr zum Beispiel, weil mich das Thema Essen, Grillen als Hobby-Gourmet auch so ein bisschen interessiert, habe auf meinen ganzen Reisen natürlich auch das ein oder andere gegessen und deswegen passt das ganz gut und da werde ich jetzt mal versuchen, also alles, was für mich ein Highlight, also ein Highlight aus meiner Sicht ist, das versuche ich dann da unterzubringen und das können, wie gesagt, dann eben auch andere Sachen sein, als nur schnelle Autos, Sportautos oder eben der Rennsport.
Ja, klingt sehr gut. Du wusstest natürlich, dass man uns auch mit sportlich durchtrainiert verbindet und so. Wir sind ja auch, also alle, gerade auch ne, die wir hier sitzen, extrem sportlich.
Also ich hätte jetzt gedacht, so Sport. Erste Sportart habe ich jetzt gedacht, Kugelstoßen.
Weil wir so gut trainiert sind, so große Oberarme.
Weil ihr so kräftig seid,
ja,
genau.
Nein, wir üben natürlich den Grillsport aus, deswegen, wir bleiben ja beim Sport. Grillsport ist ja ein anerkannter Sport. Ich mache auch den extrem anstrengenden Angelsport. Also auch da viel Bewegung, deswegen auch der Körper. Nein, also.
Ach so, ich dachte, der Köder.
Der Köder, ja, genau. Nee, ich finde das cool. Ich glaube, wir können dir heute ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, inwieweit kennst du dich mit dem Grillen aus? Hast du schon selber viel gegrillt oder sagst du, wenn ich grille, dann bin ich eher so der, in Anführungsstrichen, Otto-Normal-Griller und schmeiß eine Bratwurst auf den Grill, ein paar Nackensteaks, dann ist die Sache erledigt. Oder bist du auch beim Grillen kulinarisch anspruchsvoller unterwegs und sagst, bei mir kommen edle Cuts, gute Steaks und andere Geschichten auf den Grill?
Also ganz ehrlich, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich grille auch oft im Sommer, wenn es warm ist, gerne draußen, ne? Logisch. Aber bin da ein absolut interessierter Laie. Deswegen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, habe auch keinerlei Vorwissen, habe auch nichts gelesen, sondern bin aber offen für alles und gehe mit allem offen um. Ich mag immer noch gerne eine Grillwurst, weil das ist für mich so die Basis, der Klassiker. Mag gerne guten Steaks. Hab so ein bisschen immer Angst vor Rindfleisch, weil ich glaube, da kann man eben viel verkehrt machen. Da bin ich immer von geblieben. Mach aber auch gerne, da meine Frau aus Rumänien kommt, bin ich auch ein absoluter, ja, wie nennt man die, Mitch-Fan. Mitch, das sind im Prinzip Cevapcici oder auch bei uns würde man Frikadellen oder Buletten sagen, nur etwas länglicher, die ganz hervorragend sind, aus Hackfleisch. allerdings speziell gewürzt. Und darüber bin ich dann eben dahin gekommen, dass man eben auch andere Sachen machen kann. Man kann den Lachs in der Alufolie, was auch immer, man kann Gemüse grillen, Scampis am Spieß. Und dann fange ich dann auch schon mal an, ein bisschen zu experimentieren. Aber wie gesagt, beim Rindfleisch, obwohl ich sehr, sehr gerne mag, traue ich mich nicht so richtig ran. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein Thema, wo man ein bisschen aufbauen kann. Aber mir macht das wahnsinnig Spaß. Aber ich habe ehrlich gesagt eben gar keine Ahnung davon.
Das ist perfekt.
Beim Thema Rindfleisch wird auf jeden Fall dein Abend heute. Das kann ich dir schon mal garantieren. Ja. Wir haben ja vorhin schon mal ein Stück Fleisch gezeigt, was wir vorbereitet haben. Und nach dem Abend heute wirst du auf jeden Fall genau wissen, wie du Rind zubereitest auf dem Grill.
Aber ich finde es witzig.
Das freut mich.
Ich finde es total witzig, dass du auch sagst, bei Rind traue ich mich nicht so ran, selber zu grillen, weil da kann man viel falsch machen. Ich meine, gut, wir beschäftigen uns jetzt seit Jahren täglich damit, aber ich finde, so ein Steak zu grillen ist gar nicht so anspruchsvoll. Am Ende brätst du es auch nur an, legst es. Kennst du den Begriff indirekt grillen?
Nee, ich kenne nur dieses Drauflegen, ganz kurz, wenden, nochmal ganz kurz und dann fertig.
Okay, also bei einem Steak nach diesem ganz kurz anbraten, wenden, ganz kurz, fertig. Ach,
dann legt man es nochmal irgendwo niedrig garend irgendwo hin, ne?
Genau, dann gibt es nämlich, wenn du ein entsprechend dickes Steak hast, ja, so 2-3 Finger dick, dann legst du es in den indirekten Bereich, das ist im Prinzip ein Backofen, wenn du so willst, ne? Der Backofen ist auch eine indirekte Hitze.
Wobei, das haben wir letztens immer gemacht, um das auch warm zu halten, genau.
Kannst du auch machen, dann bei ganz niedrigen Temperaturen, aber wenn du so ein Steak fertig garen willst, ich meine, nach dem Anbraten kannst du dir vorstellen, so ein 4 Finger dickes Steak, das ist komplett roh und eiskalt in der Mitte, das dauert dann noch Momente. Wenn du das bei einer niedrigen Temperatur in einem Bereich des Grills machst, wo du keine Glut, kein Feuer unten drunter hast, dass es verbrennen kann, dann zieht's weiter so und mehr ist Steak nicht. Anbraten, fertig garen. Du musst nur wissen, wann du es runternimmst. Und
genau.
Das ist sicher die Schwierigkeit, aber was soll ich sagen? Wie auch bei der Formel 1, wo wir irgendwann einen E-Boost und sonst was mit reinbekommen haben, gibt es natürlich beim Grillen auch Technik und wir nutzen Thermometer.
Ja. Also ich kann da mal sagen, ich habe euch aber vielleicht eins zumindest voraus, was das Fleisch angeht, aber da geht es weniger ums Grillen als ums Essen, weil ich bin Mitglied im 48-Ounce Club, den gibt es in Amerika und der gehört zur Steakhouse-Kette Schulas. Und zum 48 Ounce Club gehören die, die eben dieses 48, also 48 Unzen Steak gegessen hat. Das ist ein Porterhouse, das 1,4 Kilo wiegt. Es ist sozusagen die Eiger-Nordwand unter den Steaks. Und jeder, der das alleine geschafft hat, ist Mitglied in diesem 48 Ounce Club. Und das habe ich damals in Indianapolis im Steakhouse Schulas habe ich das geschafft, kann man googeln, die gibt es glaube ich sogar noch heutzutage und da kriegt man dann so eine Plakette und hängt dann da irgendwo an der Wand und da war ich besonders stolz drauf, dass ich dieses Ding da geschafft habe, aber es war mega lecker, habe ich mir gar nicht denken können, weil ich dachte gerade an diese 4 Finger breit, weil das war tatsächlich so, das war die Eiger-Nordwand unter den Steaks.
Wahnsinn, 1, gut, da ist viel Knochen auch dran, aber ein 1,4 Kilo Porterhouse. Ich würde es nicht schaffen. Hast du Beilagen dazu gegessen oder nur Fleisch?
Ja, es gab auch ein bisschen Beilagen, aber die habe ich dann doch vernachlässigt, weil ich wollte in den Club, ich wollte da rein.
Oh Gott,
ja, verrückt. Das heißt, du hängst irgendwo in den USA an der Wand.
In Indianapolis, wenn sie mich nicht mittlerweile da abgenommen haben, das weiß man nie, was da genau passiert. Aber tatsächlich hing ich da eine Zeit lang an der Wand, das ist richtig.
Verrückt.
Wenn wir mal beim Steak bleiben, kommt mir gerade in den Sinn. Wir sind ja leider bislang in unserem Leben noch nicht ganz so viel rumgekommen. Bei dir, jobbedingt, bist du doch in 30 Jahren extrem viel rumgekommen. Wo hast du, oder nicht wo hast du, gibt es ein Steak, an das du dich heute noch erinnerst oder etwas zu essen, was so besonders war, dass du sagst, da müsste ich hin, nur alleine um dieses Stück, um dieses Gericht, was auch immer, nochmal genießen zu können?
Das ist schwierig, weil da gibt es mehrere. Also das ist ja genau dieses Ding, wo gibt es das leckerste Fleisch der Welt? Und da tue ich mich einfach schwer, das zu sagen. Also es gibt einfach so mehrere Dinge, die mir dann durch den Kopf gehen. Da gibt es zum einen das berühmte Kobe oder Wagyu Beef und das habe ich tatsächlich in Nagoya in Japan beim Teppanyaki gegessen. Das war zum Umfallen lecker. Ja. Das ist für mich ganz weit vorne, wenn ich darüber nachdenke, war es das beste Fleisch, was ich hier gegessen habe. Dann in dem Moment, wo ich sage, überlege ich dann schon wieder, Mensch, in Buenos Aires im Steakhouse Estancia hast du aber auch ein verdammt gutes Beef de Luomo gegessen, was super war.
Beef de Luomo,
also das ist ein Filetsteak.
Okay.
Das ist ein Filetsteak und dann denke ich aber im gleichen Moment, ja, aber saftig war doch eigentlich auch das Prime Rib im St. Elmo's auch in Indianapolis, das gehört zu den Top 10 Steakhäusern in Amerika, St. Elmo's, und da habe ich halt ein Prime Rib gegessen, was auch überragend war. Oder eben auch das Porterhaus. Und deswegen, es ist ganz, ganz schwierig, da jetzt zu sagen, was war wirklich die Nummer eins? Und jetzt habe ich eins noch nicht genannt, nämlich die sogenannten Churrascarien in Brasilien, wo man das Steak nicht am Stück kriegt, sondern wo das von großen Spießen beim Rodizio runtergeschnitten wird. Da kommen also verschiedene Fleischsorten dabei, und da gibt es auch einen... zwei Spezialdinger, die ich sehr gerne mag. Einmal Flaginia, das ist so, das sagen die mal, verkehrtes Hüftsteak von unten. Das ist auch mega lecker, allerdings auch vom Spieß geschnitten. Und das sogenannte Cupinho. Cupinho ist ganz weich, muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie Ochsenschwanz. Das wird aus dem Buckel des Rinds gewonnen. Und das ist, also das kann man sozusagen mit dem Löffel schneiden. Das fällt einfach so runter. Und das ist so was ganz Eigenes. Oder dann gibt es in Kanada, in Montreal, da gibt es auch die berühmten Barbecue-Läden. Da hat man dann sogenannte Brisket.
Ja, Brisket, ne? Haben wir auch Brisket schon ein paar Mal gemacht.
Kennt ihr sicher auch. Ja. Und das geht auch in diese Richtung Cupinho. Sehr, sehr weich und zerlegt. Erinnert vom Äußeren her an Pulled Pork. Mhm. Also das ist alles so fantastisch, dass mir das ganz schwer fällt, da eine individuelle Reihenfolge festzulegen. Was ist jetzt Nummer eins? Und da sind wir ja nur beim Fleisch erstmal. Da gibt es ja noch andere Sachen. Da gibt es noch Fisch, Geflügel, Schlange, Qualle, was weiß ich alles.
Qualle? Du hast Qualle gegessen.
Wie schmeckt Qualle? Habe ich auch schon gegessen.
Wie, man kann Qualle essen?
Hä? Ja, natürlich. Die gibt es in Japan zum Beispiel als Vorspeise zum Teppanyaki. Das sieht dann so ähnlich aus wie Glasnudeln, weil es wird ja auch gewürzt. Und wenn man den Leuten nicht sagt, was es ist, dann sagen alle, ja, schmeckt lecker, Glasnudelsalat. Wenn man ihnen vorher sagt, es ist Qualle, sagen alle, boah, schmeckt ja gar nicht, schmeckt ja nach nichts. Aber wenn man nichts sagt, dann schmeckt es also auf einmal. Also
die essen ernsthaft, ich habe das noch nie gehört.
Ich meine, Jellyfish.
Ja, stimmt.
Ganz gut, kein Jellyfish. Gibt es hier in China, in Japan, also in Südostasien oder in Ostasien ist es sehr, sehr beliebt und bekannt. Also
sind das dann irgendeine anderen Quallen? Wenn ich jetzt eine Qualle aus der Ostsee oder wenn wir angeln sind, Norwegen, die Quallen, die da so rumschwimmen, wenn ich die auch nur berühre, dann gehen die schon kaputt quasi, sind ja nicht so richtig fest.
Die werden ja auch zerschnitten deswegen, wie Glasnudeln.
Ach krass.
Die sehen also dann aus wie Glasnudeln, tatsächlich.
Was soll ich sagen, du bist uns... hast einige Jahre Vorsprung. Wir müssen, glaube ich, mal überall dahin. Ja. Alle Orte, die du eben aufgezählt hast.
Ihr müsst eine kulinarische Reise machen, definitiv.
Quer um die Welt.
Stell euch was zusammen, ja.
Perfekt, das machen wir.
Bist du denn jemand, der selber sehr viel kocht und macht, oder bist du eher außerhalb essen?
Ganz ehrlich, ich habe mit dem Kochen erst wirklich vor kurzem angefangen. Aus Gründen meiner Frau ein bisschen dabei zu helfen. Naja, während dieser Zeit, wo wir einfach nicht ins Restaurant durften, da muss man sich auch selber was überlegen. Stimmt, und da habe ich gesagt, pass mal auf, die Restaurants sind alle zu, dann holen wir die Restaurants doch zu uns, und habe gesagt, dann machen wir bitte mal die Asienwochen, weil ich muss auch zugeben, dass die asiatische Küche meine Lieblingsküche ist. Mhm. Und die ist ja nun auch sehr reichhaltig. Aber da gibt es eben auch viel mit Fleisch. Da gibt es Korean Barbecue, was ich eben vergessen habe, weil das auch ganz weit vorne ist. Mhm. Ein gutes Kalbi, also das ist auch an der Hochrippe, hängt das Fleisch dran. Das grillt man sich ja selber auf einem kleinen Tischgrill. Da liegen unten heiße Steine drin. Da kommt so ein Gitter drüber. Da kommt es dann drauf. Die Japaner haben das dann hinterher geklaut. Bei denen heißt es Yakiniku. Aber in Korea heißt es Korean Barbecue. Da kann man auch alles Mögliche drauf tun, und da schmeckt es dann auch besonders gut. Wie gesagt, dieses Kalbi-Beef ist da sehr gut, aber auch zum Beispiel Rinderzunge. Hauchdünn, wunderbar, schön kross gebraten, ganz toll.
Rinderzunge,
ganz toll, schmeckt auch sehr lecker. Absolute Spezialität in Korea. Also und das haben wir dann versucht zu Hause zu machen. Also jetzt nicht die Rinderzunge, sondern Korean Barbecue oder eine indische Laksa. Das ist diese Suppe, wo alles Mögliche reinkommt. Der Signature Dish aus Singapur und Malaysia, ich glaube, ich habe fälschlicherweise Indien gesagt, sondern also Malaysia und Singapur, da ist es der Signature Dish, also eigentlich die Speise, mit der man das Land verbindet. Eine sehr starke Suppe, wo von Krabben über Hühnerfleisch alles drin ist. Die Basis ist eine scharfe Currysuppe, auch Ei ist da drin. Die gibt es meistens als Brunch oder als Mittagessen. Schmeckt auch wunderbar. Das haben wir zu Hause gemacht während der Zeit. Da habe ich halt geholfen, dann mitzumachen. Und seitdem habe ich so ein bisschen gelernt, auch zu kochen. Aber vorher, ich habe eigentlich nie gekocht. Fand das immer doof, habe aber immer sehr gern gegessen.
Ja, du bist dann natürlich, ich verstehe das total, wenn man im Prinzip nonstop auf Achse ist und dann mal ein paar Tage zu Hause ist. Da denkst du dann alles nur nicht ans Kochen so, ne? Mhm. Weil du willst ja dann auch irgendwie mal die Ruhe genießen, alles. Aber klar, dieses Weltreisen hat natürlich auch viele, viele Vorteile neben ein paar Nachteilen. Und was das Thema Essen angeht, du bist da aber auch weltoffen für alles, ne? Hast du auch, Insekten ist bei uns oft ein Thema, wir haben selber schon Insekten gegrillt und ich muss ehrlich sagen, Heuschrecke und so finde ich eigentlich ganz lecker.
Habe ich in Thailand auch schon gegessen, ja, die Insekten schmecken ja wie Nüsse im Endeffekt, ja. Oder es gibt die Würmer, gibt es in Australien auch, Veggie Wraps heißen die. Und das sind so ganz spezielle Würmer, aber die schmecken im Endeffekt auch knackig wie Nüsse. Und dann gibt's da, das ist die sogenannte, das Aborigine Food, also das, was die australischen Ureinwohner gegessen haben. Dazu gehören diese Veggie Wraps, diese Würmer, dazu gehört der Emu, das ist ein Straußenähnlicher ja, genau. Vogel, schmeckt auch sehr gut. Straußensteak werdet ihr kennen als Grillmaster. Ja,
Strauß finde ich auch super lecker. Känguru finde ich auch
sehr lecker. Känguru schmeckt auch sehr gut. Ja. Jetzt kommen die Tierschützer wieder auf den Plan. Dazu muss man aber sagen, Freunde, in Australien gibt es mehr Kängurus als Einwohner.
Ja.
Und von daher ist es da fast normal. Die Australier verzehren das ganz normal. Es gibt dort das Krokodil, eins meiner Lieblingsessen, das Black Pepper Crocodile, gibt es sehr oft beim Chinesen, aber auch beim Aborigine, auch sehr lecker. Schlange habe ich gegessen, die wird dann auch oft noch so ein bisschen paniert oder eben auch gegrillt.
Wie ist das von der Konsistenz, so eine Schlange, wenn man die isst?
Also ich vermute wie Krokodil, oder?
Ja, sie schmeckt eigentlich so ähnlich. Also mich erinnert sie mehr an Hühnchen. Es ist allerdings weniger Fleisch dran, sondern man zieht es so mit den Zähnen eigentlich von den Knochen runter vom Rückgrat, weil die Chinesen arbeiten ja nach wie vor noch ohne Messer in der Küche, nur mit dem Beil, weil die Schlange habe ich immer in China gegessen. Da hast du ja auch immer die lebende Speisekarte. Also da musst du dir mal alles da aussuchen. Und ja, die wird mit dem Beil halt zerhackt und dann die kleinen Stückchen, die werden dann halbiert und gegrillt. Das heißt, die sehen dann mehr oder weniger aus wie Chicken Wings. Die Bilder kann ich euch im Podcast schlecht zeigen, aber die habe ich tatsächlich noch. Und man zieht das dann mit den Zähnen halt vom Rückgrat sozusagen runter. Es ist wenig Fleisch dran, aber sehr schmackhaft und scharf gewürzt in der Regel.
Also Schlange.
Eher wie Hühnchenfleisch so.
Ja, ich finde Krokodil, also ich habe
Krokodil auch, ist so die Mischung, genau, man hat das Gefühl, man merkt, dass es ein Amphibientier ist.
Genau, also Krokodil habe ich ein paar Mal schon gegessen, Krokodilschwanzfilet ist es ja meistens. Und ich fand das von der Konsistenz irgendwas zwischen Huhn und Fisch. Also
genau
nicht ganz so weich wie Fisch, aber auch nicht so fest wie Huhn, irgendwie.
Aber schön mager auf jeden Fall, weil das Krokodil an sich ist ja sehr muskulös und hat eigentlich so gut wie keinen Fettgehalt. Deswegen braucht es mehr Fettträger und deswegen zum Beispiel sage ich ja sehr gerne Black Pepper Krokodil, weil Krokodil ungewürzt habe ich auch mal probiert, schmeckt dann tatsächlich eher nach nichts. Aber das ist bei Fisch ja auch ähnlich. Also beim Fisch muss man ja auch ein bisschen nachhelfen mit Soßen und so weiter, damit es so richtig delicious wird.
Ja, ja. Wobei ich Fisch zum Beispiel, also ich angel sehr gerne, fange gerne Fisch, viele Tiere, die auch bereite, die auch zu. Vom Essen her bin ich erst in den letzten Jahren so mehr und mehr zum Fisch gekommen. Jetzt seit einiger Zeit erst, da bin ich noch Neuling, esse ich verdammt gerne Sushi. So und also Fisch zum Beispiel esse ich lieber roh als gebraten. Ich finde einen Thunfisch, gebraten schmeckt es nicht ansatzweise so lecker wie ein roher Thunfisch.
Ich bin da fast bei dir, weil ich ein Sushi-Liebhaber bin, aber wir dürfen eins nicht vergessen, der Geschmack beim Sushi oder Sashimi kommt vor allen Dingen, oder auch bei den Maki-Rollen, man verwechselt das ja alles gerne mal, wir reden ja von den sogenannten Nigiri-Sushis, das sind die auf Reis liegen mit ein klein wenig Wasabi schon drin, aber der richtige Geschmack kommt erst durch die Mischung mit der Sojasauce, in der dann nochmal zusätzlich Wasabi rein verrührt worden ist, wenn man die darin tunkt, dann schmeckt es überragend, aber da liebe ich zum Beispiel auch einer meiner Lieblings- Nigiri-Sushis, das ist der Unagi, das ist der Aal, aber der ist immer schon ein bisschen vorgebraten. Und den mag ich auch sehr, sehr gerne dann, weil ich meine, Sushi und Sizzle Brothers passt ja nicht so ganz zusammen, ne? Von daher, deswegen.
Lass dich überraschen, was wir heute Abend Aal noch machen.
Ja.
Ja. Wir werden heute Abend gehen wir in die Richtung, sag ich mal. Also alle, die Twitch geguckt haben, die jetzt diesen Podcast hören, haben es gesehen. Wir haben hier vorhin, bevor ihr gekommen seid, schon was vorbereitet.
Ah, ich freue mich drauf.
Bin gespannt, wie es uns gelingt. Also wir haben selber noch nie Sushi gemacht, ich gehe es nur gerne essen. So. Und ich weiß, dass gutes Sushi auch wirklich schwierig ist.
Ja, Ja, das liegt vor allen Dingen auch am Schnitt teilweise. Ich habe das auch mal gelernt, ich habe mal so einen Kurs mitgemacht, allerdings auch vor der Kamera, muss ich zugeben, für unsere damalige Sendung Formel Exklusiv, habe dann gelernt, wie man einen Aal richtig zu Sushi schneidet. Ja. Aber das ist ein Wahnsinnsaufwand, allein, dass man 3 oder 4 Mal den Reis erstmal waschen muss. Mhm. Muss ja der richtige Reis dafür sein. Es ist so aufwendig, ja, wie man das alles macht, da mit den Bambusmatten das alles zu drehen. Dann, wie gesagt, in dem Fall war es ein Lachs, an dem ich geübt habe, vorher die Gräten richtig rauszuholen, damit man dann genau weiß, dieses Stück, dann hat mir der Großmeister da gezeigt, wie man das aufteilt. Da gibt es ein Stück ganz, ganz fein, sagte, das wird dann nur für Sashimi genommen. Die nächste Stufe wird dann nur für Nigiri-Sushi genommen und dann hat man dann noch so ein paar Stücke, die dann so ein bisschen, ja, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wo so ein bisschen Fett noch dran ist, die Stückchen nimmt man dann für die Maki-Rollen. Mhm. Also das ist hochinteressant, wie das alles vonstatten geht und wie das dann auch mit dem scharfen Messer alles fein säuberlich geschnitten wird. Auch die Art und Weise, das ist auch eine Kunst für sich.
Ja, ja, ist also 100%. Ich habe nun schon viele Fische in meinem Leben filetiert auch. Mhm. Und überhaupt auch, dass ich einen Fisch filetieren kann, aber nicht gut filetieren kann. Und ich gucke mir liebend gerne, gucke ich mir so Videos an von so Sushi-Experten, Sushi-Meistern, japanischen, ja, Großmeistern, die dann den Thun da zerlegen oder den Lachs. Bei denen sieht das ja so aus, als wäre es einfach, ne? Das geht ja ruckzuck.
Osasuna aber, heißt, glaube ich, Großmeister.
Was ich richtig krass finde, ist, mit wie viel Respekt die so einen Fisch dann auch behandeln. Und da wird wirklich genau, ja, und penibel drauf geachtet, dass der Schnitt perfekt ist, gerade geschnitten. Das finde ich übrigens auch so genial an diesen Teppanyaki-Grillen. Diese Teppanyaki-Stücke, die werden ja auch penibel zum Würfel geschnitten. Einer sieht aus wie der andere. Kantenlänge passt perfekt und so.
Also das, da komme ich jetzt zum weiteren Sprung in meiner Reise, denn das hätte ich vielleicht vorhin noch sagen müssen, als wir über weltbestes Fleisch und so geredet haben. Und weil du es gerade mir das Stichwort lieferst, ich habe in Melbourne, Australien, da gibt es einen Familientraditionsbetrieb, der heißt Vlados. Und Vlado war ein Ungar, dessen Sohn es mittlerweile weiterführt. Also auch der Sohn ist Ungar, heißt aber nicht mehr Vlado, das Restaurant heißt aber noch so. Und das ist das beste Steakhouse in Melbourne. Mhm. Und der macht auch Fleisch, Fleisch, Fleisch. Das heißt, man hat gar keine Karte da. Es gibt als Vorspeise gibt es eine grobe Fleischwurst. Es gibt Krautsalat dazu. Es gibt Kartoffeln als Beilage. Ansonsten gibt es Fleisch, Fleisch, Fleisch. Dann gibt es Leber, kleingeschnitten. Und dann kann man sich für die Hauptspeise das Fleischstück aussuchen. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie er das hinkriegt, dass das Fleisch immer so wunderbar ist und warum er da der Beste ist. Dann sagt er, ganz, ganz wichtig ist erstmal die richtige Auswahl zu treffen. Und dann sagt er, extrem wichtig ist, wie das Fleisch geschnitten wird. Sagt der Schnitt, ist das A und O. Ich dachte mal, es ist die Zubereitung, das Grillen, aber das war für ihn eher so eine Sache, die der sagt, naja, das können viele, aber das Aussuchen und das Schneiden, das können nicht so viele. Da war ich ganz baff, weil ich habe immer gedacht, es liegt tatsächlich an der Zubereitung und er sagt mir, erstmal ist es, dass man sie überhaupt das Richtige findet und dass man überhaupt die Fleischstücken so schneidet, dass sie stimmen. Das wusste ich nicht.
Ja, doch, also definitiv, ich meine, beim Steak ist eine Sache, wenn du mal sowas wie Brisket, was du ja in Kanada unter anderem gegessen hast, mal selber zubereitest, dann wirst du ganz, ganz schnell merken, dass es mindestens 50% dieser ganzen, des Endergebnisses macht, die Ausgangsbasis, dieser Zuschnitt aus. Das Brisket ist ja ein spezieller Cut, im weitesten Sinne von einer Rinderbrust geschnitten, aber Brisket ist nicht gleich Rinderbrust, sondern ist speziell geschnitten. Da werden die Tiere, wenn die ausgelöst werden, wird geguckt, passt der Fettgehalt im Fleisch und so weiter. Also da gibt es verschiedene Dinge, die du beachten musst. Da muss das vorher gut abhängen, gut reifen etc. pp. Du kannst auf dem gleichen Grill 2 Briskets zubereiten, exakt gleich.
Das eine wird nicht, ist das perfekt schmeckt.
Und das andere ist furztrocken, schmeckt gar nicht. Ja. Also das genau so ist es und das ist klar, beim Steak ist das ganz genauso, ne?
Vor allem ist es beim Zuschneiden ja auch der Tiere so, wenn du ein Teilstück irgendwie haben willst, kannst du ein anderes nicht mehr haben. Also man muss ja vorher schon sozusagen wissen, was möchte ich denn überhaupt?
Ja, das meint er, glaube ich, ne? Die richtige Auswahl zu treffen. Das will ich haben. Ne?
Genau, weil
du
kannst einige Sachen nicht mehr sozusagen haben, wenn du schon einen bestimmten Cut vorher ausgelöst hast, weil es dann einfach nicht mehr funktioniert.
Ja,
ein
gutes Beispiel, Boston Butt. Boston Butt, sagt dir das was?
Nein.
Boston Butt. Butt hat nichts mit Hintern zu tun in dem Fall. Der Boston Butt ist sozusagen die Wettkampf oder der Wettkampf-Cut für Pulled Pork. Daraus wird Pulled Pork beim Wettkampf zubereitet, weil du mehrere Muskelstränge hast. Und der Boston Butt ist nicht einfach eine Schulter und auch nicht einfach ein Nacken, sondern wird aus Schulter und Nacken geschnitten. Mhm. Da ist das Schulterblatt noch drin, da ist aber auch ein Teil des Nackens mit dran. Das heißt, wenn du einen Boston Butt löst, kann der Metzger oder der es gemacht hat, natürlich keinen Nacken mehr verkaufen, auch keine Schulter mehr. Sozusagen eine Art Scheufülle. Ja, ja, naja, nicht ganz.
Nicht ganz,
ja. Aber es sind im Prinzip mehrere Stücke des Tieres an einem Cut und dann kannst du natürlich keine Schulter mehr verkaufen, auch kein Schweinenacken mehr, ja, weil du hast ja jetzt Boston Butt geschnitten. Mhm. So, und ja, klar, so gibt es natürlich viele, viele Sachen, die man entsprechend vorher schon richtig machen muss.
Ja, aber wir sehen schon, es ist insgesamt eine große Wissenschaft und deswegen, ich bin da auch immer neugierig. Aber im Wesentlichen ist ja, was kommt hinterher auf den Tisch und ob man offen für Neues ist. Und deswegen behaupte ich auch, wenn die Qualität so hoch ist, dann stimmt auch meistens die Herkunft und dann stimmt auch meistens, und da lege ich jetzt auch mal Wert drauf, das zu sagen, dass das Wohl des Tieres da irgendwo auch eine Rolle spielt, ja, weil ich bin nämlich auch einer von denen, die Tiere sehr mögen. Wir haben selber einen kleinen Hund, wir haben zwei Pferde und ich weiß, die haben auch eine Seele, ja, die wollen auch leben und ich möchte auch nicht derjenige sein, der sagt, ich beende jetzt dessen Leben hier und deswegen bin ich auch strikt gegen Massentierhaltung und deswegen möchte ich auch nicht jeden Tag Fleisch essen und nicht jeden Tag grillen, weil dann habe ich selber ungutes Gefühl, dann sage ich, das können ja jetzt nicht alles welche sein, die ausgewogen und gut gelebt haben und da finde ich, sollte man speziell auch, wenn es um Fleisch geht, schon ein bisschen Wert drauf legen und ja, da komme ich auch nicht erst jetzt drauf, sondern da habe ich oft drüber nachgedacht, eben weil ich so viel rumkomme und weil man dann ja auch mitkriegt, wo kommen die Tiere denn her und dass die zum Beispiel in Amerika mit den Rindern, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten oder in Südamerika, wie diese Tiere vorher leben und wie die bei uns teilweise leben, schwierig.
Ja, nee, man sollte immer auf jeden Fall gucken, wo kommt das Fleisch her. Am besten ist natürlich, wenn man irgendwie, sagen wir auch immer wieder, wenn man in der Nähe einen Bauernhof hat, wo man die am besten noch vorher sehen und streicheln kann, dann weiß man in der Regel ganz genau, okay, denen geht's gut. Und ja, das ist schon wichtig. Es macht sich übrigens auch, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber ich finde, man schmeckt das auch. Also man schmeckt es schon, wenn ein Tier sich auch viel bewegt hat und so.
Ja.
Du schmeckst ja auch das Futter, ne? Also diese Iberico-Schweine, die von der iberischen Halbinsel kommen und unter diesen Steineichen einfach, die leben da und essen entsprechend viel von den Bäumen.
Ich glaube auch, ich komme nochmal zum unappetitlichen Thema, das könnt ihr zur Not ja dann noch rausschneiden, aber ich glaube, man schmeckt auch raus, ob diese Tiere, ob das alles artgerecht auch geschlachtet worden ist oder wie auch immer. Oder ob die nämlich bei der Tötung Angst gehabt haben, Adrenalin ausgeschüttet haben und das Fleisch schmeckt dann plötzlich ansatzweise nach Leber, dann weiß man, da ist was bei der Tötung falsch gegangen. Und da bin ich dann immer kurz davor, Vegetarier zu werden, weil ich bin auch einer von denen, die sagen, wenn ich mein Tier selber schlachten müsste, ganz ehrlich, ich könnte es nicht.
Nee, also bei Fisch kann ich es. Bei Fisch kann ich es. Ob ich es bei einem
Schwein... Ja, da musst du angeln, das ist was anderes, ja.
Ja, gut, der Fisch ist auch... ein Schwein oder einen Rind, mal um es extrem zu nehmen. Ja. Ein Rind ist auch ein ganz anderer Brocken. So ein Rind ausgewachsen wiegt mal eine Tonne. So ein Fisch wiegt, ja, ein guter Fisch wiegt mal ein paar Kilo, ne? Mhm. So, das kriege ich irgendwie hin. Aber wir waren jetzt gerade, wir sind gestern wiedergekommen von der Wagyu-Zucht Nordfriesland und haben uns das angeguckt. Mhm. Und die Rinder leben da so toll und das sind so schöne Tiere und die Kleinen, die Kälber sind natürlich
unheimlich niedlich. Da muss ich jetzt niedlich, aber nochmal nachfragen oder nachhaken, weil das Wagyu oder auch früher Kobe Beef genannt, galt ja immer als das teuerste und beste Fleisch der Welt. Ich war ja selber mal bei so einem Bauern auf Japan, hab den da besucht und hab da mitbekommen, wie die Rinder da mit Bier gefüttert werden und auch mit Bier massiert werden und dass das Fleisch deswegen auch so einen Geschmack hat. Mag alles sein, also da gibt es ja... gab es immer genau zwei Orte in Japan, wo es die gibt, eben einmal Matsuaka und einmal in Kobe.
Genau.
Und deswegen frage ich mich, wie geht das mittlerweile, dass die auch oben in Norddeutschland sind?
Das ist eine Rasse. Also Wagyu ist quasi
Wagyu ist die Rasse davon.
Genau, Kobe und Kobe-Fleisch wird dann, das ist ein bisschen wie mit Champagner. Ne? Das ist ja im Prinzip auch Sekt aus der Champagne.
Okay,
wie mit,
okay.
Da, Kobe ist dann,
da war ich auch schon Epernay.
Wobei ich auch gelernt habe, dass es in Japan... in Anführungsstrichen die Todesstrafe drauf steht, das japanische Staatsgut des Wagyu-Rind nach außen zu führen. Aber irgendwann ist es wohl mal so gewesen, dass diese schon lange her, dass die Wagyu-Rinder nach Australien und auch in den USA dann über einen Wasserweg transportiert werden. Heutzutage gibt es die Kryotechnik und es werden einfach Embryonen können entnommen und eingefroren werden und natürlich um die ganze Welt theoretisch kommen. Und so kannst du dann Wagyu-Rinder überall züchten, selbst wenn da noch nie ein Wagyu-Rind vorher war. Und das funktioniert. Und so hast du 100% Wagyu-Genetik von besten Tieren, auch in Deutschland, und kannst sie allerdings artgerecht halten. Man muss dazu sagen, so dieses Kobe-Fleisch in Kobe, die Rinder werden eben oftmals nicht artgerecht gehalten. Diese Wagyu-Rinder, die leben oft auf engstem Raum eingefärcht, können sich nicht wirklich viel bewegen. Sollen ja auch möglichst viel Fett ansetzen, ne? Aber dieses Wagyu-Rind neigt auch von selbst dazu, viel Fett einzulagern. Ja. Das haben die Japaner irgendwann rausgefunden, dass die hier wirklich einen Schatz haben. So, und so gibt es das auch in Deutschland, werden artgerecht gehalten. Ganz, ganz tolle Farm, ganz, ganz toller Betrieb, Landwirt. Ja, und da haben wir heute übrigens auch das Fleisch hier. Also,
ich finde es auch absolut richtig, dann lieber einen höheren Preis bezahlen, ja, aber auch dann sozusagen mit gutem Gewissen grillen. Definitiv. Und nicht überlegen, mein Gott, wo mag das herkommen, wie schrecklich mag es da irgendwo zugegangen sein. Mhm. Also diese Bilder möchte ich alle nicht mehr sehen.
Übrigens, wen das ganze Thema interessiert, wir haben demnächst auf unserem YouTube-Kanal auch noch eine ausführliche Dokumentation dazu. Und übrigens auch bei Kai auf dem YouTube-Kanal wird es ein Video geben von seinem Besuch, wie er hier bei uns war. Also wer bei dem Kanal noch nicht war, darf da auch gerne abonnieren und einfach mal reinschauen.
An der Stelle vielleicht noch, der Kanal heißt Kai Lights, also so geschrieben wie mein Name vorne, K-A-I, und dann die Lights hinten dran. Und da geht es natürlich auch sehr viel um Autos und Motorsport, wen das interessiert, aber eben auch um andere Themen, wie zum Beispiel meinen Besuch hier bei den Civil Brothers.
So ist es.
Und wo warst du schon so überall zu Besuch? So, nur mal so ein paar, 3, 4 Highlights?
Ja, in erster Linie habe ich natürlich viel an Vorschauen für die Formel 1 gemacht, an Analysen. Ich war bei Sidney Hoffmann, dem Tuner, war ich. Dann waren wir mal auf dem Schrottplatz bei Freds Revier, der im Moment sehr beliebt ist bei YouTube. Und ja, wie gesagt, also geil. Der Schwerpunkt ist bisher immer noch sowas in der Art. Dann waren wir letztens mal bei der Verleihung der Goldenen Sonne, wo ich eine Laudatio auf den Boxer Henry Maske gehalten habe, wo nochmal die ganzen Oldschool-Stars von RTL zu Gast waren. Also das war einfach mal ein Video, wie eine Gala-Veranstaltung abläuft. Und dann habe ich die Leute sozusagen mal mit Backstage genommen. Kann man ja dann auch auf meiner Seite alles mal ein bisschen durchgucken auf den Highlights. Da sind ja die ganzen Videos, ne, da findet man dann schon ein bisschen was. Aber der Schwerpunkt ist, wie gesagt, noch Auto, aber das Ganze will ich auch ein bisschen ausbauen. Apropos ausbauen, wir sind auch gerade dran, mich zusammen mit meinem Partner ein Studio aufzubauen, sodass dann auch mal Gäste zu mir kommen können. Da seid ihr dann auch gerne mal eingeladen.
Sehr
wahrscheinlich
gerne,
sogar zum Grillen.
Perfekt,
auf jeden Fall.
Nein, aber so
Kühler,
in der Richtung. Deswegen, also es sind auch wenn Vorschläge kommen, gerne mal Vorschläge, wen ich mal besuchen kann oder so. Ich bin da wirklich völlig offen. Das muss nicht alles One-Way sein. Also ich bin da in alle Richtungen offen.
Cool.
Oh, sehr, sehr cool. Also dein Kanal, seit wann gibt's den denn? Weil ich habe auch gesehen, also die Followerzahl, Abonnentenzahl ist ja relativ schnell auch nach oben gegangen, ne?
Ja, den gibt's erst seit einem halben Jahr. Es ist noch relativ neu, aber wir arbeiten da dran, dass es mehr werden.
Also das Wachstum ist auf jeden Fall schon krass. Ich habe vor kurzem gesehen, hast du 30.000er Jubiläum gefeiert, ne?
Genau. Ja, da war ich auch stolz drauf, weil nochmal, ich bin ja da in einer völlig anderen Welt. Ich meine, ich bin andere Zahlen gewohnt, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten zu Schumacher-Zeiten einfach alle 14 Tage, kann man ja auch Follower nennen, Zuschauer, die waren im Schnitt über 10 Millionen, nur mal so. Das beste Formel-1-Rennen hatten wir 17,6 Millionen damals bei dem Finale 1997. Das war noch Schumacher gegen Jacques Villeneuve, der Rammstoß, wir erinnern uns alle. Da hatten wir 17,6 Millionen im Schnitt.
Nur bei den Boxkämpfen. Oder international? Nur Deutsche,
die. Ja, das gilt ja, das ist die Einschaltquote von RTL, die wird ja nur in Deutschland gemessen.
Ja, ja.
Und ja, da komme ich gleich noch zu. Dann hatten wir ja Boxkämpfe, da war die höchste Quote, war irgendwas mit 19 Millionen mit Axel Schulz gegen François Botha, WM im Schwergewicht. Dann habe ich ja eine Zeit lang die Interviews gemacht auf dem Podium nach dem Formel-1-Rennen. Das heißt, die habe ich international weltweit gemacht für das sogenannte World Feed. World Feed heißt, die ganze Welt guckt zu. Da gucken dann statt 5 Millionen oder 10 Millionen oder 20 Millionen, gucken da mal eben 1,5 Milliarden. Ja? Also das heißt, da kriegst du dann plötzlich auch Post. aus Hawaii, aus Los Angeles, aus Hongkong, aus Singapur. Hey, was hast du heute für ein Sakko angehabt bei der Siegerehrung? Ne? Oh Gott, also ist schon lustig.
Ist dir da deswegen die Düse gegangen?
Also ich habe kurz drüber nachgedacht, aber eigentlich war es ja nur mein Job, Fragen stellen. Und dann ist das wieder okay. Jo, nur hinterher klar. Wird einem dann klar, Mensch, heute hat mal die ganze Welt geguckt, wenn du siehst, wie dein Account da explodiert. Wahnsinn. Und deswegen sage ich, das war halt was ganz anderes. Und dann musst du plötzlich kleine Brötchen backen, wenn du dir deinen eigenen YouTube-Kanal aufbaust und freust dich aber dennoch über 30.000, weil da geht es ja nur um deine Person. Ja. Denn diese 1,5 Milliarden haben ja nicht wegen mir geguckt, sondern die haben ein Formel-1-Rennen geguckt und mussten mich dann als Kröte hinterher als Interviewer schlucken. Und da können sie dann entscheiden, wie gut die Kröte geschmeckt hat.
Ne? Ich wollte gerade sagen, also für alle, auch die Zuhörer, die das vielleicht nicht so einschätzen können, eigentlich ist das ein Raketenstart, den du da hingelegt hast.
Ich hätte das auch gern gehabt.
Innerhalb von so kurzer Zeit so viele Abonnenten aufzubauen, da gehört schon einiges dazu. Also wenn wir so angefangen hätten, dann... Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen. Ne? Und man muss ja auch sagen, umso größer man wird, desto schneller kommen dann ja auch wieder welche dazu. Also du hast, das ist quasi Rennfahrzeug, Formel-1-Fahrzeug-Style.
Dankeschön.
Das muss man einfach auch mal so sagen.
Ehrlich gesagt, ich weiß das ja noch gar nicht. Wirklich, das klingt jetzt naiv, aber ich lerne das wirklich erst, weil das eine völlig andere Situation ist, ein völlig anderes Medium. Ja. Ich lerne das und das macht mir Spaß, aber deswegen freue ich mich eben da auch gerade über jeden einzelnen Abonnenten, weil da im Unterschied zur Formel 1 sage ich ja nicht, ach guck mal, da haben einfach viele Formel 1-Fans geguckt, die wollten den Schumacher sehen und den Ebel haben sie gekriegt, sondern nein, die schalten ja jetzt wegen mir ein oder folgen mir wegen mir oder stellen die Glocke an oder abonnieren und deswegen freut mich das besonders. Ja. Da werde ich auch für jeden Einzelnen weiter kämpfen.
Ja, ich komme auf über 1 Milliarde Zuschauer nicht klar. Ne? Ja, ich meine, ich war mal mit Julian und ich waren mal im ZDF-Fernsehgarten eingeladen, auch live dabei.
Bei Kiwi.
Genau, das war ja auch, ich glaube 2019 war
da
das.
Da war ich auch schon.
Das war als Luke
Mokic da seinen großen Auftritt hatte.
Da den Teil ja bei der richtigen Sendung.
Ja, genau. So, ich meine, also ich muss sagen, bei der Live-Show selber war es okay, bei der Generalprobe einen Tag vorher ging uns mehr die Düse, weil alles neu war. Aber trotzdem wusstest du, okay, hier sind jetzt 6, 7, 8.000 Zuschauer vor Ort und es gucken eventuell 1 Million oder mehr im Fernsehen live.
Ja, die hatten gute Quoten um die Zeit. Ja.
Also, was soll ich sagen, das war schon so, dass ich hatte immer wieder den Gedanken im Kopf, okay, sag jetzt kein Schwachsinn.
Nein, immer gegen Ende gingen die Zuschauer dann weg, weil die immer zu uns zur Formel 1 kamen dann.
So, ja. Aber wenn bei dir über 1 Milliarde und dann musst du ja auch noch auf einer anderen Sprache, Englisch wahrscheinlich sprechen. Ja,
richtig, genau.
Wie ist Englisch für dich? Ist das so muttersprachenmäßig schon? Oder?
Ja, da gewöhnt man sich dran. Ich meine, ich werde dann sicherlich nicht so gut formulieren wie auf Deutsch, aber ich denke nicht großartig nach, wenn ich Englisch spreche. Ab und zu fehlt mal ein Wort, aber im normalen Sprachgebrauch, you know what I'm saying, dann kommst du einfach durch und das geht irgendwie. Da hat man sich dran gewöhnt. Ja. Außerdem sind die Fachausdrücke in der Formel 1 dann ja auch immer wieder dieselben gewesen.
Stimmt, die sind ja eh immer auf Englisch so.
Also, genau.
Ja. Spannend.
Ja, Alex, wie sieht's aus? YouTube-Videos auf Englisch in Zukunft?
Genau. Guck ich mir vielleicht an, aber selber machen, ich weiß nicht.
Du könntest es auch englischsprachig machen.
Ich könnte es auch englischsprachig machen, allerdings dann mit ganz komischen Vokabularien. Also Hannes ist my big front picture zum Beispiel, mein großes Vorbild. Ja. I wash my hand at the water chicken, am Wasserhahn.
The water chicken.
And then you have the salad, ne?
Dann hast du
Yes. What we have, we, I always say. Was wir haben, das haben wir.
Gut, das ist nochmal einmal
übersetzt. And if not, then is it so.
Ja, then is it so. Oh.
I believe I spy, das ist schon ein Klassiker, ne?
Heavy on the woodway.
Ja. Ich muss nochmal kurz jetzt wieder Ernsthaftigkeit reinbringen. Wir hatten eben ein Thema angesprochen, da hast du gesagt, da komme ich gleich nochmal zu. Was war das? Oder haben wir es gerade? Ach, Einschaltquoten waren das, oder?
Ich stehe gerade auf on the Woodway.
On the Woodway.
Jetzt überlege ich auch gerade.
Wir waren
wahrscheinlich habe ich das aber schon genannt.
Ja, ja, ich glaube, es ging um Einschaltquoten und um genau diesen Punkt. Ich bin auch gerade, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr.
Ich kann es dir sagen, Hannes, wie wir es machen. Also es gibt ja bei iTunes die Möglichkeit, auch diesen Podcast zu bewerten und da kann man ja auch dann
irgendeiner wird kommentieren einen Kommentar reinschreiben. Und sagen.
Genau. Sollten wir was vergessen haben, dann ist das jetzt quasi die Chance, einfach nochmal dem Algorithmus vom Podcast auch zu sagen, war ein super Podcast und vielleicht in ein Kommentarfeld einfach reinzuschreiben, was wir vielleicht vergessen haben.
Und wenn es so ist, tut es uns leid, weil es ist kein böser Wille, sondern es ist einfach im Gespräch dahin geplätschert.
So ist es.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall großartig. Du hast ja damit auch schon Ende gerade eingeleitet. Mhm. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass wir Ich meine Formel 1, das weiß jeder, der deinen Namen mal gehört hat, weiß hier, Formel 1, Moderator. Aber wie du uns auch einen Eindruck von dem, was drumherum so passiert, gegeben hast und vor allen Dingen das Kulinarische.
Ja.
Ich habe heute ganz, ganz viele Begrifflichkeiten gehört, dass man Qualle essen kann. Ich weiß, dass man alles essen kann.
Bullenfrosch auch, ne? Ja.
Ja, die Franzosen machen ja auch so Frosch, Bullfrog, Ochsenfrosch und so. Aber dass man Qualle essen kann, Jellyfish, ja, klar.
Viele neue Ideen, muss ich auch sagen, sind jetzt hier
aufgepoppt. Wenn bei uns bald auf dem Kanal.
Ich sehe euch die Qualle grillen.
Ich werde in Norwegen, werde ich Kescher mitnehmen und Quallen fangen. Ich werde Jellyfish grillen. Wie wird der gewürzt? Wie wird so eine Qualle gewürzt? Was muss ich da?
Oh, ich glaube, da war viel Ingwer dabei. Aber ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Also das, ja, da müsste man dann auch noch mal googeln zur Not. Weil
ich google gleich mal.
Ich habe den Japaner damals nicht gefragt, wie es gewürzt hat. Und ich glaube, wenn, hätte er es mir nicht gesagt. Weil zu dem Thema vielleicht eine Anekdote am Ende noch. Eins meiner Lieblingsrestaurants ist in Thailand auf der Insel Phuket. Das ist das berühmte Ban Rimpa. Sehr, sehr edel, sehr zu empfehlen. Dort habe ich einen der besten Fische meines Lebens gegessen und da habe ich gesagt, jetzt will ich aber wenigstens wissen, was das für ein toller Fisch war. Ja. Habe mich dann nochmal erkundigt und dann hat der Waiter sich entschuldigt, also der Kellner sagte, er weiß nicht genau, aber er fragt in der Küche nach, alles klar, ist in die Küche gegangen, also er war auf jeden Fall mit süß-sauer, auch mit viel Ingwer dabei, aber auch ein bisschen scharf, aber es war einfach ein fantastischer Fisch, auch knusprig, da stimmte einfach alles. Und dann kam er zurück mit einem breiten Grinsen. Ich wusste, jetzt erfahre ich, welcher Fisch das ist. Dann habe ich gesagt, und welcher ist es denn? Daraufhin sagt er, großer Fisch.
Großer
Fisch. Also da weiß ich habe damals einen der leckersten Fische, die ich jemals gegessen habe. Das war im Ban Rimpa auf Phuket, der große Fisch. Da kann ich was mit anfangen.
Perfekt, der große Fisch, ja. Den würde ich dann auch das nächste Mal bestellen.
Ja.
Im Restaurant.
Vielleicht machen wir mal ein Video, Fisch, großer Fisch.
Ja.
Aber ja gut, großer Fisch kann halt alles
sein. Kann alles sein,
ja. Oder meint er vielleicht Kugelfisch?
Nee, das wäre, das glaube ich nicht, das, weil der Kugelfisch, den kriegt man ja nur als Sushi in Japan. Mhm. Das ist ja der sogenannte Fugo, wo ja immer noch, die Regel gilt übrigens immer noch, wenn daran einer stirbt, weil wenn man den falsch schneidet, wenn man die Leber verletzt und das Gift kommt raus, dann stirbt man unweigerlich, weil es da kein Gegengift gibt. Und deswegen muss dann auch der Küchenchef immer noch Selbstmord begehen, rituellen, wenn man nachweisen kann, dass an seinem Fugo einer gestorben ist. Gilt in Japan heute noch.
Oh, perfekt.
Und deswegen ist auch bei Fugo-Köchen da in der Küche, wenn die Fugo schneiden, ist eine unglaubliche Ruhe. Ich meine, man sagt, eigentlich kann da nichts passieren. Das ist ja irgendwo auch eine Routinearbeit für die, dass man den Fisch so ausweidet, dass man die Leber nicht verletzt. Aber nochmal, ein kleiner Schnitt, kleine Unaufmerksamkeit, wenn man nicht konzentriert ist und da läuft ein bisschen was aus der Leber raus, dann war es das.
Das ist auch Wahnsinn, ne?
Ja. Das muss man auch wollen, ne?
Hast du schon mal gegessen, Fugo?
Ich durfte nicht. Ich wollte es damals, war auch alles geplant, aber dann hat mich meine Frau angerufen, ich war gerade in Japan, hat mir mit Scheidung gedroht und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann lassen wir's.
Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht,
ich hätte
viel Respekt vor, ja?
Ja, ich hätte es gemacht.
Ich weiß nicht, ob ich da, weil wenn man dann so die Kontrolle aus der Hand gibt.
Gut, aber die Kontrolle aus der Hand gibst du in dem Moment auch, wo du in ein Flugzeug steigst.
Genau, das stimmt, natürlich.
Also ich finde, wie du es gerade gesagt hast, die werden genau wissen, was sie tun, das wird Routine sein.
Das sind keine Anfänger da in der Küche.
Weißt du, wie schnell, wenn man diesen Kugelfisch isst und die Leber verletzt wird, wie schnell wirkt das Gift?
Das weiß ich nicht. Es kommt aufs eigene Körpergewicht an, kommt auf die Menge des Gifts an, die freigesetzt worden ist, wie viel da reingekommen ist. Ne? Vielleicht hat sich das bis heute auch geändert, dass man sogar schon Gegengift hat, aber ich wusste immer, dass es nicht so war, aber auch das kann man heutzutage sicherlich irgendwann mal nachprüfen.
Ja, Wahnsinn. Ja, es gibt schon verrückte Dinge.
Ja. Gut. Gutes Schlusswort, oder?
Ja. Gutes Schlusswort in dem Sinne.
Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Es war sehr, sehr gerne.
Ein innerliches Blumenpflücken. Und ich muss auch sagen, also für uns ist es ja auch immer wieder krass, ne? Also wenn man so dann irgendwie, prominente Gäste da hat, die man noch aus dem Kinderzimmer quasi im Fernsehen immer gesehen hat.
Schönen Dank.
Also sehr, sehr cool, dass du heute da warst.
Ich habe auch immer gern Formel 1 geguckt, aber soll ich sagen, ich kann es nicht mehr gucken, das läuft ja nicht mehr im Fernsehen. Nur noch.
Immer wenn ich runterkam, mein Vater hat immer Formel 1 geguckt, dann habe ich dich auch immer gesehen.
Völlig zu Recht, ja.
Also, vielen Dank auch an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch an Kai, schickt sie uns gerne an mitmachen@sizzlebrothers.de. Wir leiten sie weiter, vielleicht nehmen wir auch nochmal einen Podcast auf. Im Zweifel gibt es ja auch immer den digitalen Weg dazu, aber du hast ja gerade gesagt, du baust ein Studio, wir kommen auch gerne mal zu dir, könnten dann auch noch einen zweiten Podcast aufnehmen.
Oder bei Kai einfach auf dem YouTube-Kanal und dann in die Kommentare auch Fragen stellen.
Ja. Beantwortest du die Kommentare selber?
Ja.
So, liebe Leute, also dann wer was das. Wissen will, schreibt einen Kommentar, guckt euch die Videos an, dann kriegt ihr auch Antworten. So, jetzt aber. Tschüss.
Tschüss zusammen.